Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Es gibt einzelne Themen, die möchte ich unbedingt nochmal darüber predigen bis im Sommer. Und das heutige Thema fällt auch in diese Kategorie. Nämlich es geht um den größten irdischen Schatz, den wir haben, und das sind unsere Kinder. Sie sind mir ein riesiges Anliegen und ich hoffe sehr, dass es euch auch so geht. Nun, als Gemeinde sind wir eine geistliche Familie und ich hoffe fest, dass auch diejenigen, die jetzt keine Kinder haben oder vielleicht die Kinder schon raus sind, dass ihr auch mitdenkt heute Morgen und euch mit einklingt in die Sache. Spannend ist ja, dass die alten Israeliten im Alten Testament, die hatten einen sehr starken Familienzusammenhalt. Vielleicht fast so ein bisschen so Clans. Und wir können uns fragen, ja, wie haben die das gemacht? Warum haben die so ein Gewicht gehabt für die Familie? Sie haben eigentlich die Weisungen von Gott ernst genommen und haben dann darum herum ihre Familie aufgebaut. Ich möchte mit euch mal an diesen Text hier lesen, der hier angeschrieben ist. Hier lesen wir ab Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also da fängt es schon mal an, oder, mit dem Mittelpunkt der Familie. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist schon mal ziemlich fundamental, ja? Mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Hier haben wir eigentlich das höchste Gebot, das es gibt von der Bibel her. Das hat Jesus auch wiederholt. Das ist das Allerwichtigste, was du mit deinem Leben tun kannst. Gott lieben, deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, also ein ganzer Mensch und deiner ganzen Kraft. Und es gibt nichts, das wichtiger wäre als das, aus Gottes Sicht, aus Sicht der Ewigkeit. Also wenn wir mal, ich sage es mal ganz plakativ, wenn wir mal 1 Million Jahre im Himmel wohnen, müssen wir sagen, das war das mit Abstand Wichtigste, was ich hätte tun können, was ich getan habe auf dieser Welt, dieser irdischen Welt. Es ist nicht der Beruf ist wichtiger als das. Nicht Geld ist wichtiger als dieses Gebot, nicht mal die Gesundheit ist wichtiger. Auch kein Hobby ist wichtiger. Es gibt nichts Wichtigeres, als den lebendigen Gott zu lieben. Punkt. Jetzt könnte ich eigentlich aufhören, wir könnten uns Gedanken machen, was das genau heißt, vielleicht austauschen und so, aber ich mache jetzt mal noch ein bisschen weiter. Sonst seid ihr noch fast vergeben gekommen. Und nun sollen wir aber diesen Punkt nicht nur für uns anwenden und uns darüber Gedanken machen, sondern wir sollen sie unseren Kindern einschärfen. Einschärfen. Wisst ihr, in 100 Jahren ist es total egal, wie viele Doktortitel eure Kinder mal erreicht haben. Es ist total egal, ob es wie hoch die Karriereleiter es geklettert ist, ob es ein Sixpack hatte oder ein Fourpack oder gar kein Pack. Es ist egal, ob es ein bisschen dick war, wie erfolgreich es war im Sport. Es ist sogar egal, ob es gesund war. Das Einzige, was in 100 Jahren noch zählt, ist die Frage, hat dein Kind Jesus geliebt und mit ihm gelebt? Und ich glaube, dass alle, die Kinder haben, und ich glaube auch alle in der Gemeinde, wünschen sich, dass unsere Kinder in der Gemeinde einmal heranwachsen zu geistigen Kämpfern, die Jesus nachfolgen von ganzem Herzen. Ich denke, das wünschen wir uns alle. Aber jetzt gibt es ein Problem. Wisst ihr welches? Es ist nicht so leicht. Das ist nicht so einfach. Als ich noch keine Kinder hatte und ich dann zum Teil bei Familien war mit Kindern, habe ich jeweils so gedacht, also ich würde das ein bisschen anders machen. Besser. So ein bisschen. Und wisst ihr was, ich bin jetzt seit 10 Jahren Vater und ich muss sagen, ich hatte damals keine Ahnung, Wirklich, aber so etwas von keine Ahnung. Wirklich. Ich war ein völliger Theoretiker. Und jemand hat mal gesagt, als ich noch keine Kinder hatte, hatte ich 6 Theorien, Modelle, wie man Kinder erziehen kann. Jetzt habe ich 6 Kinder, der hat wirklich 6 Kinder, und jetzt habe ich kein Modell mehr. Es ist nicht so einfach. Aber ich möchte heute Morgen auch in aller Demut ein paar Impulse geben, die das Anliegen fördern. Wisst ihr, ich verstehe mich gar nicht als Fachmann für Erziehung. Das erlebe ich jeden Tag wieder neu, dass ich da gar kein Fachmann bin. Aber ein paar Impulse aus der Bibel, die uns hoffentlich helfen können. Und der erste Impuls beginnt mit dem Punkt, nicht bei den Kindern, sondern bei uns, bei mir. Meine Beziehung zu Jesus. Wisst ihr, ich glaube, Erneuerung muss zuerst bei uns, bei den Erwachsenen passieren. Weil der springende Punkt ist, dass wir den Kindern, den eigenen, aber auch den anderen in der Gemeinde und so, wir können ihnen nichts geben, was wir nicht haben. Oder? Ist doch eigentlich logisch. Ich kann ihnen nicht etwas geben, das ich gar nicht selber habe. Und auch den Enkeln nicht und den Patenkindern. Ich bete jeden Tag für unsere Kinder, für Tim und Joel. Ich bete so in dem Stil, dass sie, dass ihre Liebe zu Jesus wirklich wachsen kann, dass Jesus ihr Alltag prägt, dass sie opferbereit werden aus Liebe, nicht irgendwie aus Zwang. Und auch, dass sie einmal sich fest investieren in die Gemeinde, so ungefähr. Nicht immer diese Worte, aber so in dem Stil. Aber ich kann jetzt ja nicht erwarten, dass sie diese Überzeugungen annehmen, wenn ich sie nicht selber auf meine Fahne schreibe und die sichtbar ist. Das wäre ja, das geht nicht. Oder ich kann nur dann ein Segensträger sein, oder Segen kann nur dann von mir ausgehen, wenn ich auch ein Segensträger bin. Und ein Segensträger bin ich, also ganz kurz in 4 Punkten gesagt, ich bin dann ein Segensträger, wenn ich Jesus Raum gebe in mir, dass er sein Reich bauen kann. Und ich bin dann ein Segensträger, zweitens, wenn ich lerne und versuche, aus seiner Kraft zu leben. Solange ich aus meiner Kraft lebe, kommt kein Segen von mir. Und das Dritte, dass ich auch eine Abneigung gegen Sünde habe. Dass es mir ablöscht, wenn ich sündige und sage, das geht nicht, ich will das nicht und in der Kraft Jesu dagegen angehe. Und das Vierte, dass ich aus der Vergebung lebe. So ganz kurz, so 4 Punkte, wo ich glaube, das ist Segen in einem Leben und das kann dann auch von mir fließen, gerade auch zu den Kindern. Also der erste Punkt, ich finde, Glaubenserziehung oder ein Glauben weitergeben beginnt nicht direkt mit den Kindern zusammen, sondern bei mir und Jesus. Und der zweite Punkt, selbstverständlich, meine Beziehung zum Kind. Und da rede ich mal ganz grundsätzlich und allgemein, noch gar nicht jetzt schon irgendwie auf den Glauben bezogen. Ich glaube, dass die natürliche Beziehung zwischen Eltern und Kind, dass die zentral ist, ob ein Kind Jesus von Herzen lieben lernen kann. Ich möchte mal 2 Negativbeispiele erwähnen, wie heute auch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern geprägt sind. Das erste ist, das Kind mutiert zum Partner der Eltern. Also man behandelt das Kind eigentlich wie ein kleiner Erwachsener. Und das ist nicht gut für das Kind. Es überfordert einem. Das ist etwas, das entstanden ist, so im Laufe der 90er Jahre ist es aufgekommen. Und das ist weit verbreitet. Und man muss selber aufpassen, dass man nicht von dem irgendwie ungut angesteckt wird. Und das Zweite ist auch wichtig, nämlich, dass man nicht das Kind als Quelle der Liebe nimmt. So, das Kind ist da, ich möchte geliebt werden vom Kind als Vater und jetzt werde ich doch nicht etwas tun, das diese Liebe unterbrechen kann. Das heißt, ich werde das Kind, ich werde es nicht entschuldigen, beziehungsweise wenn ich eben Angst habe, die Liebe zu verlieren, dann werde ich eben es nicht kritisieren oder ich werde Fehlverhalten vielleicht entschuldigen, nehme ihm seine Aufgaben ab, ja, ist schon gut und so. Hauptsache, diese Liebe fließt weit zu mir vom Kind. Und da komme ich eigentlich in eine Abhängigkeit hinein und ist auch gar nicht gut. In vielen Fällen führt es auch dazu, dass man das Kind dann verwöhnt. Ich finde das noch ein krasses Bild, so typisches für so ein Goof, oder würde man sagen, so verwöhnt. Und man meint dann vielleicht, wenn man in diese Situation hineinrutscht, meint man, liebt das Kind ja. aber dabei verwöhnt man es. Man legt ihm durch das Verwöhnen eine sehr große Last auf. Reinhold Durr hat ein Buch geschrieben, Verwöhnt, bestraft fürs Leben. Und ich glaube, das ist so. Wisst ihr, ich meine jetzt nicht, dass man das Kind nicht einfach mal verwöhnen darf. Mal großzügig sein, mal die gute Linie verlassen. Bitte keine Prinzipienreiter, das kommt nicht gut. Das darf man schon mal, aber es geht um eine Grundsatzausrichtung. Oder wenn das Kind zu Hause eigentlich fast nie etwas machen muss, wenn es fast immer alles bekommt und kaum Rücksicht nehmen muss, wenn man es dauernd in Schutz nimmt vor der ach so bösen Welt und vor der Schule, die so viel verlangt und die Lehrer sind so sehr immer die Bösen und die Eltern blasen ins selbe Horn und schützen das arme Kindlein, oh, Klippaschale, dann wird das Kind nicht vorbereitet fürs Leben. Es ist weltfremd, oder diese Situation. Und einige Eltern haben auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Einfach so der Gedanke, ja, ich gebe dem Kind vielleicht zu wenig Zeit und jetzt muss man es ein bisschen ausgleichen und geht ins Verwöhnen rein. Aber das Problem ist, dass die Psyche des Kindes in dieser Konstellation einfach nicht gut entwickelt. Und so wird es Mühe haben, eine Gottesbeziehung zu finden und auch gesund zu leben. Und das ist eigentlich eine Tragödie, oder? Das Kind braucht hier und da Widerstand. Es muss immer wieder mal den Kopf anschlagen, im Bild gesprochen, damit es lernt, es gibt auch ein Du. Weil es kommt auf die Welt und da gibt es nur ich. Das ist ja das Normale, es war bei uns allen so übrigens. Und jetzt muss es wie lernen, es gibt auch noch ein Du. Und wenn das Verhältnis von den Eltern zum Kind partnerschaftlich ist, oder wenn das Kind, die Eltern so, das Kind so brauchen als Quelle der Liebe, wie vorher beschrieben, dann ist das eigentlich ein Ausdruck von einer Bindungsstörung. Die Bindung ist nicht so, wie sie sollte, es ist unnatürlich. Und wenn das ist, dann führt das in aller Regel zu einer Persönlichkeit, zu einem Defizit an der Persönlichkeit und das wiederum zu Beziehungsproblemen. Also mit jemandem zu verheiratet sein, der nicht gelernt hat, dass es ein Du gibt, Prost, und gut, dann machen Genüsse, das wird schwierig. Es wird enorm schwierig, mit jemandem zu verheiratet sein. Aber interessant finde ich jetzt, dass die Bibel so einer Fehlentwicklung eigentlich entgegensteuert, indem sie zwei Erziehungsschwerpunkte festlegt und so zwei betont. Und das sind so diese beiden Punkte, Liebe und Gehorsam. Die Beziehung zum Kind soll geprägt sein von einer tiefen Liebe. Eine ganz tiefe, anhaltende Liebe, aber auch von Gehorsam. Und das Wort Gehorsam, das tönt ja heute schon enorm militärisch. Macht uns fast heute Mühe. Wir sind so Kinder unserer Zeit, wir merken es gar nicht mehr. Aber ich meine natürlich mit dem nicht, also die Bibel versteht unter dem nicht, dass es zu und her geht wie Militär. So morgen um 6 so gibt es Tagwache und dann um 6:30 wird zum Morgenappell geblasen, in Reihe und Glied stehen. Also das ist klar, das ist nicht die Meinung. Aber ich glaube, dass ein gewisser Gehorsam, ein gesunder Gehorsam viel wichtiger ist, als wir meinen. Denn durch so einen gesunden Gehorsam können Kinder mindestens 3 Dinge lernen. Also Gehorsam gegenüber den Eltern. Und erstens mal können sie lernen, man muss sich in bestimmten Momenten unterordnen und in bestimmten Personen. Also das haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt im Geschäft. Vielleicht haben wir auch mal Situationen gehabt, wo der Chef ziemlich schwierig war und jetzt musst du einfach drunter, oder? Vielleicht bist du ihm sogar überlegen, fachlich, intellektuell. Und das Kind kann das auch lernen, auch dass es eben nicht der Nabel der Welt ist. Auch für die Schule zum Beispiel. Und das Zweite, was das Kind durch so einen Gehorsam in der Familie lernt, dass man immer wieder mal Dinge tun muss und auch kann, obwohl man keine Lust hat, sich nicht danach fühlt. Und ich glaube, die meisten von uns haben das gelernt. Oder wenn man, dass man Dinge tut, heute hört man ja auch keinen Bock. Ja, und jetzt? Und jetzt ist das Argument. Aber für die Kinder, die müssen das lernen. Oder? Und das wird sonst auch schwierig. Und das Dritte, dass sie lernen, ist, dass die Beziehung zu Gott nur so gut ist, wie ich ihm vertrauensvoll gehorche. Und darum verlangt Gott, er spricht es auch aus in der Bibel, was er von den Kindern möchte. Epheser 6, Vers 1 bis 3. Es ist auch schade, dass die Kinder nicht mehr da sind, aber ob das etwas bringen würde, wäre ja auch die andere Frage. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Das ist Recht, das ist auch so vorgesehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, nämlich damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Und das, er möchte Gott von den Kindern. Sie sollen, wenn sie zum Glauben gekommen sind, den Glauben im Alltag leben, eben auch gegenüber den Eltern. Es sind einmal zwei Kinder zum Glauben gekommen und dann gingen die zu einem Mann in der Gemeinde und sagten ihm, wir sind so dankbar, dass Jesus uns gerettet hat. Wir möchten ihm dienen. Wie können wir das tun? Wie können wir ihm dienen? Und der Mann hat gesagt, gut, geht nach Hause und räumt die Zimmer auf. Geht nach Hause und räumt die Zimmer auf. Das ist eigentlich das, dass man den Eltern gehorcht, dass der Glaube sich zu Hause auch schon auswirkt. Dort fängt der Glaube an. Wenn der Glaube sich nicht zu Hause auswirkt, dann kann es auch sein, dass es sich gar nicht auswirkt. Also Gehorsam, da müssen wir Eltern den Kindern helfen, dass sie auf die Sprünge kommen. Und nochmals, wenn ich jetzt sage Gehorsam, ich meine nicht, dass die Kinder dann immer sofort springen sollten und jetzt machen wir zack und die machen gerade zack, sondern das geht ja auch gar nicht. Also wenn jemand solche Kinder hat, genießt es, wunderbar. Bei uns ist es etwas anders. Aber es ist einfach eine Grundhaltung, eine Grundrichtung, die man gehen will. Und darum muss das jetzt ja auch, weil es auch anstrengend ist, begleitet sein von einer tiefen Liebe zum Kind. Und das müssen wir groß schreiben. Übrigens wisst ihr, wie Kinder Liebe buchstabieren? Die buchstabieren das Z-E-I-T. Zeit. Oder Zeit mit den Kindern ist durch nichts zu ersetzen. Und dann gibt es auch sein Buch, die 5 Sprachen der Liebe für Kinder. Vielleicht habe ich das schon mal gehört von den Ehen, gibt es auch für Kinder, denn nicht jedes Kind spricht auf jede Liebesäußerung, Form der Liebesäußerung gleich an. Also es kann sein, dass du vielleicht ein Typ bist, du machst sehr gerne Komplimente und machst das dem Kind und das Kind möchte lieber irgendwie die Zweisamkeit mit dir und es fühlt sich irgendwie nicht so geliebt, weil du nur Komplimente machst. Bei uns zum Beispiel ist es so, mein Sohn, der fühlt sich geliebt, wenn man mit ihm aktiv ist. Nur wir zwei, nur wir beide, reißen ein paar Bäume aus. Das findet er super. Oder bei meiner Tochter ist es effektiv so, wenn man ihr Komplimente macht, Lobworte ausspricht, da blüht sie wie auf. Also das sieht man förmlich. Und es wäre mal spannend für euch auch zu sehen, wie ist das bei euren Kindern? Wo blühen sie auf? Könnt ihr mal eine Studie machen. Und dann ist mir auch etwas ganz wichtig. Eine Bitte an alle Väter, die Töchter haben. Alle Väter, die Töchter haben, bitte sagt euren Mädchen, ihr seid sehr herzig. Du bist ein ganzes herziges Mädchen. Sagt ihnen das, bitte, immer wieder. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, denn in der heutigen Zeit, dem Schönheitswahn, wird unseren Mädchen eingetrichtert, du genügst nicht, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Man genügt ja nie. Es ist vielleicht nicht direkt gesagt, aber sie bekommen das mit. Wenn aber wir Väter unseren Töchtern von klein auf immer wieder sagen, hey, du bist so ein herziges Mädchen und du bist die schönste Mädchen von der ganzen Welt für mich. Und das ist auch so, also mindestens für mich und für euch ganz sicher auch. Dann wird das eine Hilfe sein, dass das Mädchen in diesem Schönheitswahn ein bisschen besser durch die Runden kommt. Ganz, ganz wichtig. Vor allem von den Papis. Die Frauen dürfen das auch sagen. Aber wenn das der Papa als Mann sagt, glaube ich, dass es irgendwie noch wichtiger ist. Und Väter für die Jungs, sagt ihnen, hey, du bist ein toller Bub. Ich habe dich mega lieb. Du bist ein toller und guter Bub. Wirklich. Und auch wenn sie nicht etwas Spezielles gemacht haben, wir dürfen das nicht nur sagen, wenn sie ein gutes Zeugnis nach Hause bringen, sondern einfach so drauf los und dann müssen sie drucken und so. Das geht ja auch in die Richtung, Epheser 5 sagt, die Männer sollen die Frauen lieben, 3-mal wird das gesagt. Oder das fängt ja bei den Mädchen, kann man das auch schon praktizieren in dem Sinn. Und das heißt Epheser 5, die Frauen sollen ihre Männer ehren und achten. Und darum habe ich jetzt das auch abgeleitet für die Jungs. Oder? Hey, du bist ein guter Bub, du bist super. Ich bin Fan von dir, ich weiß nicht, aber einfach, ich weiß, was ich meine. Einfach, dass man da den Jungs wirklich die Wertschätzung ausdrückt. Und eins ist klar, Erziehung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. 16 Jahre ungefähr. Das braucht eine Langzeitperspektive. Und gleichzeitig darf man die Gegenwart nicht so zerrinnen lassen. Die Zeit läuft sehr schnell. Und wisst ihr, wir haben keine Garantie. Ich habe keine Garantie, dass es gut rauskommt. Effektiv nicht. Ich möchte einfach mein Bestes versuchen, in aller Schwachheit. Etwas möchte ich noch erwähnen auch, und das geht jetzt besonders die Mütter an. Paulus schreibt im Titus 2, Vers 4 und 5, schreibt er, dass die jungen Frauen lernen sollen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen sein, anständig oder man kann auch sagen rein leben, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Also wir sehen Frauen, die Bibel gibt den Frauen einen Beziehungsauftrag. Sie sollen die Männer lieben, die Kinder, und sollen auch zu Hause schauen, dass es gut läuft. Und damit haben sie eigentlich eine Beziehungsfunktion. Sie haben eine Funktion, ein Familiennest zu bauen. Und so ein Familiennest, das ist das da, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass sie nach Hause kommen, und das gibt ihnen auch Halt, da können sie auftanken. Und das wiederum unterstützt, so ein Familiennest unterstützt die Bindung zwischen Eltern und Kindern massiv. Und wir haben ja gesehen, dass das dann zu einer stabileren Persönlichkeit führt und auch zu besserer Beziehungsfähigkeit. Weil der Alltag, ich denke, das erleben wir alle, der Alltag hat eine Zugkraft, die zieht uns auseinander. Weil wir haben alle mega viele Dinge zu tun. Und eine Familie, die so ein Familiennest hat, die hat ein bisschen eine bessere Chance, dieser Zugkraft zu widerstehen. Damit aber eine Mutter so ein Familiennest bauen kann, muss sie der Familie Vorrang geben vor dem Beruf. Und ich glaube, darum ist es sehr gut, wenn Eltern sich weise und gut überlegen, ab wann die Frau wieder einsteigt, ob sie überhaupt wieder einsteigt und wie viel Prozent sie einsteigt, wieder auswärts zu arbeiten. Auswärts, oder? Sie arbeitet ja auch zu Hause, aber da geht es ums auswärtige Arbeiten. Und ich möchte an dieser Stelle allen Müttern ganz herzlich Danke sagen. Auch die, die die Zeit schon hinter sich haben, herzlichen Dank euch allen, die ihr euch so in eure Familie und Kinder investiert haben, die auch gesellschaftliche Nachteile auf sich nehmen, weil sie ja nur, in Anführungszeichen, Mütter sind. Wisst ihr, Gott legt seine Küken in dieses Familiennest rein, das ihr baut. Seine Küken, nämlich unsere Kinder. Und das ist enorm wertvoll. Nun haben wir gelesen im Vers 7, und du sollst sie, diese Worte Gottes, deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also wir sollen den Kindern, und ich möchte das jetzt auch ausbreiten auf die ganze Gemeinde, es wäre so toll, wenn auch Erwachsene hier und dort und da einen besonderen Draht zu einzelnen Kindern haben. Das ist mega wertvoll. Und dass wir alle versuchen, die entscheidenden Worte Gottes den Kindern einzuschärfen. Und ich denke, das beginnt ganz einfach mit den Worten, dass wir den Kindern sagen, du, Jesus hat dich im Fall mega, mega lieb. Er ist sogar für dich gestorben und auferstanden. Und als er am Kreuz hing, und da kann man vielleicht diese Bilderbüchlein anschauen, als er dort hing, hat er auch an dich gedacht. Dein Name war in seinem Kopf. Und er ist auferstanden und möchte dir das wegnehmen, was du falsch und schlecht gemacht hast. Und du kannst diesen Jesus annehmen in dein Leben. Wenn du das tust, dann kommt er. Und er kümmert sich um dich. Er hat einen mega guten Plan für dein Leben. So in dem Stil, dass wir den Kindern sagen, du, Jesus hat dich lieb, weil es ist so. Er hat unsere Kinder enorm lieb. Und hast du das letzte Mal deinem Kind gesagt, dass Jesus es liebt? vielleicht schon ein Weilchen her, aber dann nimm es doch gerade zum Anlass, das wieder ein bisschen aufzufrischen und immer wieder mal zu sagen. Sag es immer wieder, unermüdlich. Aber wir sollen es nicht nur sagen, wir sollen es auch einschärfen, wie der Text sagt. Und ich habe mal gedudelt, also im Dudel, Duden, nicht Dudel, das ist was anderes. Im Duden nachgeschaut. Einschärfen heißt, jemanden mit allem Nachdruck zu einem bestimmten Verhalten oder zur Befolgung einer Vorschrift anhalten. Mit allem Nachdruck. Und das gilt jetzt generell für Gottes Worte an uns, besonders, dass wir Gott aus tiefstem Herzen lieben sollen. Wie können wir das tun? Wie können wir diese Worte den Kindern einschärfen? Und ich denke, dass ich habe mal drei Bereiche, wo ich rausgreife, wo ich dich zentral finde. Das eine ist Reden, dann Vorbild, aber auch Gemeinde. Man sagt, dass in vielen christlichen Familien sehr wenig über den Glauben gesprochen wird. Aufgrund von Umfragen sagt man das. Dass es auch wenig gelebt wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wissen eure Kinder, wie ihr zum Glauben gekommen seid? Also wir haben es auch schon erzählt, ob sie das noch wissen, weiß ich nicht. Aber das wäre auch mal sowas, oder? Dass man da mal darüber reden könnte. Aber es gibt auch, so, ich habe zwei Zitate hier, wo man junge Leute gefragt hat, wie haben sie das zu Hause erlebt? So diese Situation mit über den Glauben reden und das Leben. Und ein Zitat war, gehemmt hat mich, dass Glauben und Familienleben getrennt war. Und das ist ja irgendwie schon schade. Gehemmt, das hat das Kind gehemmt, dass sie das, wie empfunden, das ist etwas Separates. Und die zweite Aussage geht auch in diese Richtung. Ich hatte von meinen Eltern den Eindruck, dass sie nur am Sonntag Christ waren, darum ging ich nur widerwillig in die Gemeinde. Gut, ich weiß nicht, was unsere Kinder sagen würden. Fragt sie mal gescheiter nicht. Hä? Aber wir können uns schon mal fragen, oder? Was würden unsere Kinder sagen, wenn wir sie fragen würden? Reden wir über den Glauben zu Hause? Redet ihr über den Glauben? Und ich rede jetzt nicht von irgendwie gerade immer Andachten und so, sondern einfach ganz natürlich integriert ins allgemeine Leben. Wenn man zu Hause ist, wie es hier steht, wenn man unterwegs ist, irgendwo im Auto oder zu Fuß, am Morgen, am Nachmittag, wenn man zum Beispiel durch den Wald spaziert, kann man ja diese vielen Bäume beachten. Schau mal, die großen Bäume, die hat alle Gott gemacht. Diese viele Tiere, ist erstaunlich, was, wie das Gott alles erschaffen hat. Und wenn man zu Hause am Esstisch ist, kann man sagen, ja, nächsten Samstag ist Jungschi, du, dann schau, ist dein Velo und so. Du, wir machen recht, Hanna hat Andacht. Einfach so, über den Glauben drin, das habt ihr alle gehört, Hanna hat Andacht. Jetzt können wir doch mit den Kindern, vielleicht sogar beten mit den Kindern, wenn das kann man drin einnehmen. Einfach miteinander den Glauben thematisieren oder dann auch mal reden, ja, über den Sonntagmorgen, am Esstisch, wie war das denn so? Heute Morgen hat Katie das erste Mal Input am Kids Point und so. Einfach redet über den Glauben, ganz natürlich. Und was ich auch Hammer finde, wenn man, ich sage es jetzt mal einfach, ganz viel Geld ausgibt für christliches Material. Es gibt tonnenweise super Bücher, Kinderbücher. Es gibt CDs, zum Beispiel Adonia hat 20 CDs produziert durch die ganze Bibel hindurch. Alle super Geschichten, super aufgebaut. Und wisst ihr, das ist ja genial. Die Kinder hören das Hinterschirm Pfürschi und das geht rein. Du musst nicht mal Pieps machen, die machen das selber. Einfach so als Beispiel. Und auch, liebe Großeltern, kauft doch solche CDs oder Bücher zu Weihnachten, zum Geburtstag. Viel besser als Pezi und irgendein Pingu. Das können die anderen kaufen, die das christlich nicht kennen. Also ich habe nichts gegen Pezi und Pingu, verstehe mich recht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Einfach fördern wir, dass man darüber nachdenkt. Und wisst ihr, wenn das ein Thema ist im Alltag, immer wieder mal, also ich mache keine Striche, aber wir heute schon über den Glauben gesprochen haben, manchmal ergibt sich sogar ein spannendes Gespräch mit den Kindern, manchmal auch gar nicht, versandet es einfach. Okay, dann ist es halt versandet. Gestern Abend gab es auch hier ein Gespräch, stell dir mal vor, ging um die Entrückung mit den Kindern. Ich habe das nicht gesucht, es hat sich einfach ergeben. Und der Team wusste, was das ist, konnte nur das Wort nicht sagen und ja, ich habe das noch nie gehört. Und dann haben wir gesprochen und so und ja, und dann bin ich in der Schule und plötzlich bin ich weg. Ja, ja. Einfach so Dinge. Und das macht doch etwas mit den Kindern. Oder zum Beispiel sind dann auch ganz spannende Fragen gekommen bei uns. Zum Beispiel wurde schon gefragt, das ist ja ein bisschen her, aus welchem Bauch ist eigentlich Gott gekommen? Oder wo ist der geboren? Oder auch die Frage, wo ist Satan? Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Oder auch ganz witzig war noch, das glaube ich, hat Joel mal gefragt, wenn eine Frau mit dem Velo und das Auto kommt, kommt dann das Velo auch in den Himmel? Ja, das ist auch eine interessante Frage, was passiert mit Velos, die überfahren werden? Genau. Also es rattert dann, oder? Und da wird es enorm spannend. Die Frage ist jetzt einfach, genügt es, wenn Eltern nur reden? Ja, natürlich nicht. Reden muss begleitet sein vom Leben, vom Vorbild. Es muss sich manifestieren, was man sagt, sonst ist es wie nicht ausgesprochen. Sonst hat es wie keine Vollmacht. Kinder müssen sehen auch, wie wir die Beziehung zu Jesus gewichten, wie wir sie pflegen. Und der Wert der Gemeinde. Erkennen sie nicht an dem, was ich sage, sondern ob sie so wichtig ist, die Gemeinde, dass ich dort mitarbeite. Und ob die Gemeinde so wichtig ist, dass ich am Sonntag hingehe. Und ob die Gemeinde so wichtig ist, dass ich von 7 Abenden pro Woche ein Abend für die Gemeinde investiere. Also wenn das Kind sieht, ich habe für alles Zeit, 7 Abende, aber die Gemeinde kommt nicht vor, das prägt. Das Kind wird nicht sagen, du, Papi, was ist da mit der Gemeinde und so, gehst nicht. Das wird es nicht sagen, aber es prägt es einfach. Es geht unausgesprochen rein. Und ich denke, wir sollten den Kindern auch zeigen, dass Jesus eine gewisse Kraft hat. Also wir sind ja hoffentlich daran am Arbeiten, dass das sich auswirkt bei uns. Und dass wir auch gewisse Sünden in der Kraft Jesu wie eindämmen können. Wenn wir eine Sucht haben und dieser Jesus bringt es nicht fertig, diese Sucht aus unserem Leben zu nehmen, obwohl das uns schadet, dann wird das Kind auch denken, ja, wahrscheinlich ist Jesus doch nicht ganz so stark. Schon okay, aber er hat Grenzen. Also wir sind Modelle für die Kinder. Und unser Leben spricht extrem laut. Es spricht so laut, ob wir wollen oder nicht. Aber wenn die Kinder einen lebendigen Glauben sehen, authentischen Glauben sehen von klein auf, ich glaube, dass die Chance dann schon größer ist, dass es zum Glauben kommt. Ich rede von der Chance. Ich werde niemandem einen Vorwurf machen, wo das Kind jetzt mal abweicht. Weil ich weiß, wir haben es einfach nicht in der Hand. Wir können nur darum ringen. Aber dass wir ein Modell sind, ein Vorbild sind für die Kinder. Wertvoll finde ich auch, wenn die Kinder mitbekommen, wie man mit Fehlverhalten umgeht. Und ich musste mich schon so oft entschuldigen bei meinen Kindern auch. Gerade heute Morgen auch wieder. Es war typisch, dieses Thema, und dann geht natürlich die Post ab zu Hause. Ist ja ganz klar. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Aber dass wir uns entschuldigen bei den Kindern, etwas vom Schlimmsten ist, wenn Mami und Papi sich am Kind versündigen und dann sagen sie, du hast so blöd da. Darum bin ich jetzt ausgerastet. Eigentlich ist das Kind schuld. Und das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen nicht unsere Schuld auf das Kind wälzen. Das ist fatal. Wir müssen sagen, das tut mir leid. Weil sonst ist unser Glaube eine Heuchelei. Und das löscht den Kindern total ab. Ich glaube, Kinder können sehr gut wieder in die Beziehung einsteigen, wenn wir sagen, du, es tut mir leid. Wichtig finde ich auch noch, dass wir mit den Kindern über Geld reden. Stellt euch das mal vor, dass wir auch darüber reden, wie wir das Reich Gottes finanziell unterstützen. Also ich meine jetzt nicht so ein Seminar oder und die Listen zeigen vom Bankauszug, einfach auch natürlich. Das kommt schon mal auf das Thema. Und dass man es dann auch sagt und dass man auch betont, es lohnt sich auch großzügig sein. Man investiert in etwas Ewiges. Ich glaube, auf diese Weise können wir Glauben vermitteln. Und die Kinder, die beobachten uns ja, unser Verhalten, und sie orientieren sich irgendwo auch daran. Ich hätte manchmal den Wunsch, sie würden sich ein bisschen besser noch orientieren, dass sie dann ein bisschen mehr abschauen, vor allem das Gute. Aber ich glaube auch, das ist eine Langzeitwirkung, wo ich schon auch die Hoffnung habe, dass es dann mal ein bisschen durchschlägt. Man sagt, aufgrund von einer Umfrage, Mütter und Väter haben einen 2- bis 3-mal größeren Einfluss auf die Kinder als jedes Gemeindeprogramm, als jeder Kidspoint und Jungschi-Leiter. Und manchmal haben wir vielleicht auch den Eindruck, dass die Gemeinde für die Glaubenserziehung zuständig ist. Da haben wir Fachleute. Man bringt das Kind in Jungschi, Kids Point, die machen das. Danke. Das ist super, wenn man das macht. Aber die Hauptaufgabe liegt an einem anderen Ort. Christian Smith schreibt, eine umfassende Forschung zeigt, der wichtigste Einfluss bei der Prägung des religiösen Lebens junger Leute ist das religiöse Leben, das ihnen von den Eltern gezeigt und gelehrt wird. Also die Eltern ganz besonders, aber auch die Großeltern und auch Erwachsene, die einen Draht haben zu einzelnen Kindern. Ich glaube, wir haben einen großen Einfluss darauf, was die Kinder über Jesus denken, über die Gemeinde und auch über den Glauben. Und wisst ihr, ich finde das echt cool, auch die, die jetzt die Kinder schon draußen haben oder die gar keine Kinder haben. Weil unsere Kinder, ich sehe jetzt an meinen Kindern, die kennen recht viele von euch. Und sie schauen auf euch und sie denken zum Beispiel, oh, das ist ein cooler Typ oder das ist ein Netti. Oder das prägt sie auch. Das ist ein Bild vom Gesamten, das ist eine große Hilfe. Und darum beginnt Glaube zu Hause und kann sich dann sehr gut auch stärkend ausweiten in der Gemeinde. Ich bemühe mich, ich möchte so leben, dass meine Kinder hier und da eine gewisse Begeisterung von Jesus an mir erkennen und auch für die Gemeinde. Wenn eben die Kinder nur eine Begeisterung für Sport und Musik und Autos sehen, dann ist das auch schade. Oder wenn der Glaube uns nicht begeistert, wieso sollen dann die Kinder so etwas Langweiliges annehmen? Ich wünsche mir, ich habe jetzt auch ein bisschen herausgefordert, dort und da, ich wünsche mir, dass wir uns herausfordern lassen. Vielleicht auch in einem Punkt neu zu Jesus zu kommen, einen Neuanfang machen, Prioritäten vielleicht auch mal überdenken und Jesus ehren in unserem Alltag. Aber etwas muss ich noch sagen, was ich mega genial finde. Habt ihr das gewusst? Wir haben in unserer Gemeinde tatsächlich so ein paar Gruppen von Leuten, die investieren sich in dieses Anliegen, dass unsere Kinder Jesus lieben lernen. Die machen Sitzungen nur aus diesem Grund. Stell dir das mal vor, die machen Sitzungen nur für das. Sie bereiten Andachten vor, sie führen Anlässe durch, sie verzichten auf Freizeit, was die alles machen könnten. Und sie machen das für, nicht, weil sie sonst nichts zu tun hätten, für unsere Kinder machen die das. Ich finde das genial. Danke vielmal alle Mitarbeiter im Kinderbereich. Danke vielmal. Das sage ich jetzt als Vater, aber als Pastor, es ist mega wichtig. Aus meiner Sicht ist die Kinderarbeit gehört top. Die kommt gerade auf der Höhe der Predigt, finde ich. So wichtig. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Liebe Eltern, und ihr könnt die Liebe eurer Kinder zu Jesus fördern, wenn ihr mit den Kindern Teams zusammenspannt. In dem Sinne, dass ihr euch interessiert, was dort läuft, dass ihr auch darüber sprecht und auch mit den Leitern auch ein bisschen in Kontakt seid, dass ihr schaut, dass es irgendwie geht, dass die Kinder da regelmäßig dabei sind. Weil wenn die Eltern und Kinder zusammenspannen, dann ist die Wirkkraft noch viel größer. Und noch ein, man könnte noch so viel sagen, aber jetzt muss ich dann mal aufhören. Aber ein letzter Gedanke noch, einfach das nur kurz. Bitte betet für eure Kinder. Für die eigenen Kinder sollte man jeden Tag beten. Und wenn ihr verheiratet seid und beide gläubig sind, bitte betet jeden Tag mit dem Partner für eure Kinder. Das ist so etwas von wichtig. Habe gerade letzte Woche mit einem jungen Mann gesprochen, der ist gläubig aufgewachsen, ist dann vom Glauben weggekommen und ist zurückgekommen. Und er hat gesagt, mein Großer hat immer für mich gebetet und macht es ja heute noch. Der hat irgendwie 60 Cousins, die betet für alle 60 Cousins. Aber das ist so eine große Kraft. Ich möchte jetzt mit einem Film schließen, der nochmal zeigt, wie wichtig das Leben der Eltern und der Erwachsenen ist für die Kinder als Vorbild. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Vater, aber es gilt natürlich auch für die Mutter. Danke.
Papa, das Licht weg. Es ist dir vielleicht nicht bewusst, aber ich beobachte dich. Ich beobachte die Dinge, die du tust. Ich beobachte, wie du die Menschen behandelst. wie du mit mir und meiner Mama und meiner Schwester umgehst. Wie du dein Leben lebst, hat einen starken Einfluss auf mich. Wenn es für mich an der Zeit ist, einen Beruf zu wählen und für meine Familie zu sorgen, werde ich mich an deine Einstellung zur Arbeit erinnern. Die Zeit, die du mit mir verbringst, auch wenn wir nur einfache Dinge tun, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Es wird Zeiten in meinem Leben geben, in denen es mir schwerfallen wird, ehrlich zu sein. Ich bin mir dann vielleicht nicht sicher, was das Richtige ist. Aber ich werde mich daran erinnern, wie du für das eingestanden bist, was richtig war, auch wenn du hättest wegschauen können. Entscheidungen, die du triffst, werde ich auch treffen. Bitte hab keine Angst davor, mir deine Schwächen und Fehler zu zeigen. Ich werde daraus lernen. Papa, hörst du mir zu? Ich beobachte dich. Ich beobachte, ob du wirklich das glaubst, was du über Gott sagst. Ich möchte, dass du mir den Weg zeigst. Gib mir Mut für die Herausforderungen in meinem Leben. Ich beobachte dich also, Papa. Jeden Tag. Du lehrst mich, wie man lebt. Ob du es weißt oder nicht.
Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast uns mit den Kindern ewige Geschöpfe in den Schoss gelegt. Du hast uns anvertraut. Es ist echt enorm, was du uns anvertraust. Du hast sie nämlich über alles lieb. Und Herr Jesus, du siehst auch, wie unser Leben läuft, wie viel uns umzehrt. Und wie oft wir eigentlich vom Wesentlichen, vom Wichtigsten abgelenkt werden und nicht darauf achten. Und Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns hilfst. Wir haben nur ein Leben. Wir haben nur einmal die Erziehung, die wir können an den Kindern machen und wirken. Bitte, Herr Jesus, du uns zeigen, wo wir jetzt Korrektur anbringen sollen in unserem Leben. Angefangen bei uns, Beziehung zu dir, aber auch im Umgang mit den Kindern, in der Prioritätensetzung, im Reden über Glaubensdinge. Ich bitte dich ganz fest, hilf uns, schenke uns Kraft und den Mut, etwas zu fokussieren und umzusetzen. Schenke uns auch Kraft und den Mut, etwas einfach zu streichen im Leben, das dem im Weg steht. Und Herr Jesus, wir bringen dir unsere Kinder und bitten dich, dass du schenkst, dass sie zum Glauben kommen können, dass sie dich erkennen, dass sie bewegt werden von dir und dich tief anfangen lieben, dass sie Opfer bringen aus ihrer Liebe heraus und dass sie Gemeinde stützen und prägen auch, je älter sie werden. Wir bitten dich um Gnade und Herr, wir bitten auch für die Kinder, die schon erwachsen sind, auch in unserer Gemeinde gross geworden sind und einfach noch nicht zurückgekommen sind. Ich bitte dich so fest, dass du ihnen angehst, Herr. Dass du dich über sie erbarmst. Hilfe den Eltern, die auch hier schwer zu tragen haben. Bitte schenk, dass sich das Jahr mehrere von diesen Jungen und Mädels zurückfinden können. Ich bitte dich, dass du uns beschenkst und die Gnade ausgiessest. Amen.